So, herzlich willkommen bei unserem heutigen Webinar. Es füllt sich der Raum so langsam. Ich steige gleich hier mal ein und starte auch die Präsentation gleich. Und dann geht's auch schon los. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle euch die Zeit genommen habt, heute mit dabei zu sein. Wir freuen uns sehr darüber. Ich bin auch sehr froh, dass ich die Judith Geis gewinnen habe können, dieses Webinar heute mit mir zu gestalten. Jetzt sind hier noch, Moment.
Ich übernehme das, Peter. Dann
Gut,
kannst
vielen
du
lieben Dank, dass
gerne.
wir auch alle Leute noch mit reinnehmen, die jetzt noch mit dazukommen. Wir haben heute ein ganz spannendes und auch facettenreiches Thema, das wir euch gerne in der Kürze der Zeit natürlich nur, ja, überreißen wollen und können. Und das Ganze ist auch gedacht als ein Dialog zwischen der Judith und mir und die Seite ja, deutsch-amerikanische transatlantische Beziehungen oder das Thema Markteintritt, Marktexpansion in den einen oder den anderen Markt von beiden Seiten zu beleuchten. Und ich würde gleich loslegen und Judith, erstmal vielen herzlichen Dank und ich bitte dich selber kurz vorzustellen und dann mache ich es danach auch und dann können wir loslegen.
Wunderbar, vielen lieben Dank, Peter. Hallo an alle, die sich heute die Zeit genommen haben, uns zu folgen. Mein Name ist Judith Geis und ich beschäftige mich seit 14 Jahren in der Selbstständigkeit mit dem Thema Post-Merger Integration, wenn deutsche Unternehmen von Amerikanern gekauft werden. Habe mich da auch ein bisschen spezialisiert, habe ein Buch geschrieben, Podcast dazu und deshalb bin ich froh, dass Peter da auf mich gekommen ist und wir jetzt unser gemeinsames Wissen hier für Sie alle teilen können.
Prima, vielen lieben Dank. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Peter Brünke. Ich bin Partner und Personalberater, Headhunter, Recruiter bei der EO Executives mit ja, zwei Köpfen sozusagen. Dem einen, mir untersteht ein kleines, aber feines Büro in Florida, in Orlando, Florida. Und bin aber im Moment hier in einem deutschen Büro in Nürnberg, aus dem ich jetzt heute wieder auch das Webinar hier gestalten. Und wie das sich leicht vermuten lässt, diese zwei Seiten sind auch die zwei Seiten meiner Aufgaben, insbesondere in den Büros in Florida. Wir betreuen kulturintensive Positionen, Placements für deutsche Niederlassungen in den USA, aber natürlich auch amerikanische Niederlassungen in Deutschland von amerikanischen Unternehmen. So, damit so viel zum Anfang. Kurz noch zwei Themen zum Housekeeping. Bitte habt ihr ohnehin schon alles Kameras und Mikros aus. Wir haben den Chat an. Die Charlene wird hier bei uns ein bisschen aufpassen. Wer Fragen hat, bitte gerne in den Chat schreiben oder sich selber Notizen machen. Wir werden am Schluss noch ein bisschen Zeit haben, eure Fragen zu beantworten, sofern denn welche da sind. Und ansonsten würden wir jetzt loslegen. Ich habe hier schon eingeblendet unsere Agenda für heute. Im Wesentlichen wollen wir drei Punkte uns anschauen. Das erste, kulturelle Unterschiede, interkulturelle Kompetenzen von beiden Seiten. Zweiter Punkt, Herausforderungen und Hürden beim Markteintritt oder auch der Expansion, wenn ich denn schon im Markt bin. Und der dritte Punkt, die Erfolgsstrategien oder mögliche Erfolgsstrategien für einen Markteintritt und auch die Marktexpansion. Und dann ganz am Schluss, wie gerade schon angesprochen, würden wir auch noch einmal ein bisschen Zeit für Fragen, wenn es denn dazu noch Fragen gibt. So, ich steige jetzt hier nur gleich ein, bevor ich an die Judith übergebe. Warum die USA und warum auch gerade jetzt? USA ist ein Thema, das ist in aller Munde. Nicht, es ist die Wahl in 5,5 Wochen. Aber aus ja, geschäftlicher, wirtschaftlicher Sicht, der amerikanische Markt ist immer noch einer der größten Märkte auf der Welt. Es ist seit mehreren Jahren ist die USA das Exportland Nummer eins, aus dem Deutschland in die USA expandiert. Und das Spannende ist, was wir jetzt sehr, sehr häufig hören in diversen Branchen in Deutschland. Ah, wir sind zurückhaltend. Wir warten jetzt erstmal, wie die Wahl ausgeht. Es zeigt sich und es lässt sich auch nachweisen. Der Ausgang der Präsidentschaftswahlen hat einen nur marginalen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage, insbesondere wenn es darum geht, in die USA zu exportieren. Die Exportrate ist sukzessive gewachsen, egal ob Obama, Trump oder Biden an der Macht waren. Und es wird auch jetzt so sein, egal ob Trump oder Harris am Ende des Tages wieder Präsident sein wird. Der US-amerikanische Markt ist immer noch ein lukrativer und spannender, insbesondere wo momentan der chinesische Markt sich als sehr, sehr schwierig gestaltet und was auch natürlich alle wissen, das Geschäft auch in Deutschland im Moment eher schwieriger wird. So, Markteintritt in den USA oder Deutschland. Hier Und das ist das Thema heute. Unterschätzen Sie nicht die kulturellen Unterschiede. Heutzutage lernt jeder, der eine vernünftige Ausbildung hat, in Deutschland ein ganz leidiges Englisch und glaubt damit und schaut sich die Hollywood-Movies an und denkt damit, in USA gut unterwegs sein zu können. Hier einige auf der linken Seite vier Beispiele, wie man krachend scheitern kann. Die Daimler-Chrysler-Ehe auf gleicher Augenhöhe, so wurde es damals genannt. Da hat man Milliarden versenkt, um dann festzustellen, dass es eben nicht funktioniert. Deutsche Post war sehr ähnlich. Auch ein bekanntes Beispiel, die Firma Vorwerk in den USA. Mittlerweile sind sie dort und auch erfolgreich dort, haben sage und schreibe 4 Jahre gebraucht, bis das Setup funktioniert hat und alles so funktioniert hat, wie man sich das gedacht hat. Und die Firma Bubble Sprachsoftware, da ist der Co-Founder, da hat man zuerst für 9 Monate die gesamte Mittelmanagement nach New York geschickt, um die Firma aufzubauen. Nach 9 Monaten hat man sie wieder zurückbeordert, weil nichts funktioniert hat. Dann ging der Co-CEO selber für 2 Jahre hin und hat, klicke ich nochmal hier, hat alle Fehler gemacht, vor denen er gewarnt wurde. Und obwohl er wusste, dass sie da sind, hat sie trotzdem gemacht. Und auch Bubble hat es am Ende des Tages auch geschafft. Und hier ist natürlich die Frage, wie viel Geld habe ich als Unternehmung, je größer ich bin, die ich in den Sand setzen kann. Wenn ich sage, ich kann 5 oder 10 Millionen erstmal verlieren, für ein kleines Unternehmen schön, besser wäre es aber natürlich, wenn es ohne das ginge. Und damit darf ich jetzt auch zu dir übergeben, Judith, für das Gleiche gilt natürlich auch für Deutschland.
Genau, in Deutschland ist immer wieder das Thema, was oder die Firma, die dafür leuchtend steht, ist definitiv der Markteintritt Walmart in Deutschland. Die haben damals die Wertkaufhäuser gekauft und auch bei Interspar haben sie sich sozusagen eingekauft und dann sind sie auf den deutschen Markt gegangen und haben gedacht, die Deutschen funktionieren wie die Amerikaner. Schlussendlich waren 3 Milliarden Euro danach weg und Walmart auch wieder. Was dann wirklich sieht, was man daran wirklich sieht, wenn man sich nicht anpasst, dann gibt es definitiv das Problem. Man muss das Land kennenlernen, man muss die Kundenvorlieben kennenlernen und nur weil etwas in USA oder in Deutschland funktioniert, heißt es nicht zwangsläufig, dass es 1:1 zu übersetzen ist. Auch da, wie wir sicherlich öfters noch sagen werden, ist es natürlich ganz wichtig, sich vorher Gedanken darüber zu machen, sich beraten zu lassen, weil genau die Dinge dann letztendlich, die man nicht vorher bedacht hat, dann über Erfolg oder eben Misserfolg entscheiden.
Sehr gut. Damit kommen wir gleich zu dem ersten Punkt in unserer kleinen, aber feinen Agenda, kulturelle Unterschiede und interkulturelle Kompetenz. Hier wollen wir kurz 3 Themen beleuchten. Das eine Geschäftsetikette und die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert zwischen Amerikanern und Deutschen. Verhandlungs- und Entscheidungsprozesse, die mitunter ganz unterschiedlich sind. Und dann als dritter Punkt hier das Thema Arbeitskultur und Ethik. Judith, auf zu dir.
Genau. Ja, vielen lieben Dank. Auch hier wieder, wenn man das auf den ersten Blick sieht, sieht man Geschäftsetikette und Kommunikationsstile und sagt, das ist klar. Die duzen, weil sie kein wirkliches Sie haben. Der eine schreibt lieber E-Mails. Wenn ich die Sprache nicht so richtig gut spreche, dann ist Telefon vielleicht nicht die Art und Weise, wie ich am liebsten sprechen werde. Und das andere ist, es ist eher so, dass wir davon ausgehen, dass jeder Englisch spricht. Aber die Tatsache oft ist, dass das Englisch nicht auf diesem Level ist, was wir sozusagen bei Geschäftsabschlüssen und so weiter brauchen. Was hier auch wichtig ist an der Sache, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, Peter duzt Sie schon die ganze Zeit und ich bleibe beim Sie. Auch das ist natürlich, man sagt so, habe ich schon tausendmal gehört, habe ich mir schon tausendmal darüber Gedanken gemacht, aber wir können aus unserer Erfahrung wirklich sagen, dass das schon dazu führt, dass teilweise Irritationen sind, gerade wenn man ein klassisches deutsches Unternehmen ist, noch mit sehr starker Hierarchie, wo Siezen ganz normal ist, noch keine Duzkultur herrscht und dann plötzlich der amerikanische Einfluss kommt. Und das ist unabhängig davon, ob die Firma übernommen wird oder selbst in den Markt nach USA eintritt. Es ist einfach so, wenn man entsprechend expandiert, dass man dann natürlich auch die Sprachthemen und auch die Kultur sozusagen mit verinnerlicht. Das heißt, beide Kulturen über kurz oder lang sich auch vermischen. Das muss man sich bewusst sein. Das ist weder gut noch schlecht, sondern man muss einfach seine Art und Weise finden, wie man das am besten macht. Aber Peter, erzähl mal, du hattest eine ganz tolle Geschichte zum Thema englische Sprachfertigkeit und eine Rückmeldung, die du nach einem interessanten Meeting hattest. Vielleicht möchtest du da ein bisschen drauf eingehen.
Gerne. Also wir hatten ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Ein amerikanischer Motorenhersteller, ein größerer Motorenhersteller, einer der zwei größten, um es genau zu nehmen, mit dem wir zusammengearbeitet haben und meiner zu dem Zeitpunkt Schweizer Zentrale, also ein Projektmeeting mehr oder weniger. Also man kannte sich schon, man war im Projekt, hat lange auch vertragliche Verhandlungen vorausgesetzt. Und dann gab es eben eine Projektabsprache-Meeting und dann hat mich direkt nach dem Meeting quasi der Projektleiter aus USA angerufen und gesagt: Peter, das war ein ganz komisches Meeting, was war denn da los? Die Schweizer waren so, ja, zurückhaltend und hoch zugeknöpft und mir persönlich ist das in dem Meeting überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe gesagt: Ja, was war denn? Habe ich gar nicht so gesehen. Ja, die haben immer, wenn wir Fragen gestellt haben, immer nur mit Ja oder Nein geantwortet. Und es hat dann auch bei mir noch einen Moment gedauert, bis sich das gesetzt hat. Aber im deutschen Sprachgebrauch, und das gilt in dem Fall jetzt auch in dem Beispiel für die Schweizer, wenn man direkt gefragt wird, beantworten in einer Vielzahl der Fälle ein Deutscher oder ein Österreicher oder ein Schweizer mit Ja oder einfach Nein. Punkt aus. Amerikaner antworten nie nur mit Ja oder mit Nein, außer es ist wirklich aggressiv. Im Normalfall antworten die mit Ja, this is not a problem. Yeah, we can do that. Oh no, we've got to think about this. No, we need to discuss this. Die Antwort auf eine Frage im amerikanischen Sprachgebrauch ist meistens ein ganzer Satz. Ja, something, no, something. Und
Genau.
als man das geklärt hat, war mein Counterpart wieder beruhigt, weil der hat gedacht, irgendwie läuft das Projekt aus dem Ruder, weil die Jungs da in der Schweiz so abrupt und ablehnend waren und gesagt, nee, das war gar nicht, sondern das ist einfach eine Art und Weise unterschiedlicher Kommunikation und damit war die Kuh auch wieder vom Eis.
Genau, aber auch da gilt es, gerade wenn du das ansprichst mit Projekten, müssen wir da jetzt intervenieren oder nicht? Manchmal ist es auch so wirklich, dass man seine Sprachfertigkeit selbst vielleicht auch überschätzt. Es soll Projekte gegeben haben. War zum Teil auch Teil davon, wo dann im Nachhinein rauskam, dass der Mitarbeiter gesagt hat, so viel verstehe ich gar nicht. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tun soll. Und natürlich kann man das in einem gewissen Maße danach abfangen. Aber stellen Sie sich vor, das ist der Projektleiter dieser ganzen Expansion. Dann haben Sie über kurz oder lang sehr große Probleme. Und deshalb auch da bei dem Ganzen vorab auch gegebenenfalls prüfen, ob die Sprachfertigkeit genau für diese Rolle dann auch passt und letztendlich dann auch dadurch zum Erfolg oder Misserfolg wird.
Eine Ergänzung noch dazu, auch nochmal zu dem Thema Sprache. Im Normalfall ist davon auszugehen, dass keiner der Amerikaner ausreichendes Deutsch spricht, um ein Projektmeeting, eine Diskussion zu führen. Das wäre eine absolute Ausnahme. Natürlich gibt es auch einige wenige solche. Aber im Normalfall erwarten Amerikaner, wenn man mit ihnen Geschäfte macht, dass das Gegenüber professionelles Englisch sprechen kann. Und wie die Judith das gerade schon angerissen hat, professionell heißt auch wirklich professionell. Man kommt in Teufelsküche und es passiert, es ist bei mir auch passiert und in den Projektteams zwischen, ja, am Anfang Deutsch, USA, dann Schweiz und USA, wenn auf der europäischen Seite Englisch ja da ist, aber dann doch Missverständnisse entstehen, mangels, ja, Verständnis. Und das kann natürlich dann auch in Schwierigkeiten führen, die dann mitunter auch zu, ja, Nachlässigkeiten, Kostenthematiken führen und das ist einfach unschön. Das heißt, man muss im Vorfeld sicherstellen, man hat einen, egal ob der dann nur Mediator ist oder Übersetzer und sicherstellt, dass beide Seiten wirklich alles gleich verstanden haben. Oder es ist in meinem europäischen Team jemand dabei, der sagen kann, jawohl, ich kriege das hin, ich verstehe alles und habe auch keine Schmerzen nachzufragen, wenn ich es nicht verstehe. Da tun sich Deutsche mitunter auch manchmal schwer zu sagen, hey, sorry, I didn't get this. Can you say this in different words or say it again or something? Das ist zwingend notwendig. Gut.
Wunderbar, ich denke, dann können wir zur nächsten Folie gehen.
E-Mail versus Telefon haben wir schon. Unterschiedliche E-Mail-Kommunikation ist natürlich auch viel informeller, haben wir schon besprochen. Judith, Deutschland.
Genau, Verhandlungs- und Entscheidungsprozesse. Da entsprechen wir natürlich gedanklich erstmal dem Stereotyp, was im Deutschen nachgesagt wird. Man analysiert gründlich, man plant langfristig, alles geht etwas langsamer und Fehlervermeidung steht im Vorfeld ganz klar im Vordergrund. Dagegen in den USA geht es darum, schnelle Entscheidungen zu treffen. Man ist risikobereiter und letztendlich, wenn man mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann ist man sich auch in Anführungsstrichen nicht zu schade, diese neu zu treffen, weil Fehler passieren. Die Fehlerkultur bei den Amerikanern ist sowieso anders angelegt als in Deutschland. Da ist es eine Chance zum Lernen. Und daher auch da aufpassen, wenn man dann auch an die Kommunikation geht, nämlich dann letztendlich auch zu erklären, warum dauert es bei uns länger oder was erwartet ihr eigentlich wirklich von uns? Was braucht ihr für eure nächsten Schritte und die nächsten Entscheidungen? Weil ganz oft ist es so, wir Deutschen denken, wir müssen zu 100% fertig sein, liefern dann was ab und dann sagen sie, ja, aber bei 30% seid ihr falsch abgebogen und dann stehen wir da und fangen von vorne an und das ist natürlich dann auch für die deutsche Seite sehr frustrierend und nicht zuletzt natürlich auch für die amerikanische Seite.
Gut, habe ich gleich, Judith, hier an der Stelle eine Frage an dich. Szenario aus deinem Feld, eine deutsche Firma, Mittelständler wird von einer amerikanischen Firma oder Konzern übernommen und in den Meetings, wo dann auch Amerikaner dabei sind, wird auf deutsche Art und Weise alles konsensorientiert üben, nochmal und nochmal bis ins letzte Detail diskutiert. Welches Risiko birgt es mit neuen amerikanischen Besitzern?
Ja, erstmal natürlich ist es so, dass man na natürlich am Anfang zueinander finden muss. Und ich glaube, am Anfang ist da die Bereitschaft, viel Zeit dahin zu investieren, schon noch groß. Aber ab irgendeinem Punkt will man natürlich auch Fakten und vorankommen. Das heißt, auch da ist es wieder die Kommunikation zu erklären, warum ist es so, zu verstehen, warum wollen es die Amerikaner anders. Und wie können wir uns quasi dann wieder in dieser Zusammenarbeit, in diesem großen Projekt, was wir da haben, wirklich zusammenfinden, um dann die beste Lösung für beide Seiten zu finden?
Immer. So, eine Anmerkung noch hier zu dem Thema USA, Risikobereitschaft. Wenn ich mir das Thema Risikobereitschaft bei entweder einem Markteintritt oder auch einer Produktneueinführung ansehe, die Amerikaner sind es gewohnt und es ist absoluter Standard und es gilt sowohl für also den Hersteller eines Produktes als auch für die Konsumenten, dass Produkte in einer Beta-Version auf den Markt kommen. Das galt das ist jetzt schon zurück, bei der Einführung der Blackberries, das galt bei der Einführung der iPhones. Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so, weil wir natürlich jetzt schon in der 16. Generation sind bei den iPhones. Aber am Anfang war das ganz normal, dass da gewisse Bugs mit dabei waren und es ist für den Amerikaner normal, das Feedback aus dem Markt und von Kunden abzuwarten, um dann in eine finale und auch verbesserte Version zu kommen. Und das gilt auch, also ja, iPhone ist jetzt auch ist ein gutes Beispiel, aber auch für durchaus komplexere Versionen wie zum Beispiel Autos, Tesla, auch da sind nicht völlig ausgereifte Versionen am Anfang auf den Markt gekommen.
Na, ich finde gerade, wenn du iPhone sagst, sehr beeindruckend, wenn man die Autobiografie von Steve Jobs liest oder aber den Film schaut dazu, wo man klar und deutlich sieht, wie noch 5 Sekunden vorher nicht ganz klar ist, wird es jetzt funktionieren, was ich hier jetzt zeigen will. Aber die große Vision und dieser Fokus auf Innovation und das wird definitiv zum Erfolg werden, finde ich, wird dort ja sehr, sehr deutlich gezeigt. Also auch vielleicht ein Tipp für vielleicht regnerische Tage, einfach mal da einzusteigen, um einfach auch mal ein anderes Gefühl neben dem, dass wir die Folien präsentieren und unser Beispiel bringen, weil da sieht man sehr, sehr deutlich, wie da der unterschiedliche Fokus ist. Und ganz ehrlich, ich hätte mich an seiner Stelle nicht getraut, auf die Bühne und zu sagen, das funktioniert, wenn ich nicht mal wüsste, ob der Bildschirm angeht, ja.
Guter Punkt. Also, weiter geht's. Arbeitskultur und Ethik. Judith, kannst gleich weitermachen.
Genau, wir bleiben in den Stereotypen. Dem Deutschen wird nachgesagt, wir haben eine gewisse Struktur, wir sind pünktlich und wir haben eine Qualität. Made in Germany, deutsche Ingenieurskunst. Und das ist natürlich auch das, was für die Amerikaner gerade jetzt in meinen Fällen sehr interessant ist, um zu sagen, wir wollen davon auch partizipieren. Beziehungsweise jeder von uns weiß, wir haben Hidden Champions ohne Ende, die wirklich tolles Know-how haben, die tolle Produkte entwickelt haben. Und da es dann wirklich so ist, die treffen dann wiederum, die Gründlichkeit trifft auf hohe Flexibilität, auf neue Entscheidungen innerhalb von einem Tag, wo man dann einfach nicht mehr weiß, was soll ich jetzt zuerst machen und lohnt sich daran, was zu machen oder ist es in einer halben Stunde wieder obsolet? Und natürlich diese Bereitschaft, diese Arbeitsbereitschaft, die in den USA weit verbreitet ist. Was nicht heißt, dass wir in Deutschland das nicht sind, aber allein durch die Zeitverschiebung ist es natürlich so, wir sind mehr oder weniger gehen Richtung Feierabend, während dort zum Teil aufgestanden wird. Und da dann wirklich zu sagen, wenn wir gemeinsam Ziele erreichen wollen, müssen wir genau da auch einen Weg finden, die Arbeitskultur und Ethik zusammenzubringen. Also wie wollen wir Zusammenarbeit gestalten und wie kommen wir damit an das beste Ziel für das Unternehmen? Und das ist nicht unbedingt immer der beste Weg für jeden einzelnen Arbeitnehmer. Aber letztendlich, da ist die größere Sache im Raum auch.
Vielen Dank. Ich habe noch eine Ergänzung zu dem Thema Pünktlichkeit. Das ist ja, wie du das angesprochen hast, eine deutsche Tugend auch, ne? Dass wenn man Termine hat, ist man auch pünktlich da. Das ist in USA tatsächlich flexibler, aber das ist wieder davon abhängig, wo man denn gerade ist. Ich habe die ersten 3,5 Jahre meiner Zeit in den USA in New York City, in Manhattan verbracht. Und da ist es überdeutsch, würde ich mal fast sagen. Wer da zu spät kommt, ist raus. Also da ist der Wettbewerb so eklatant, wer da 10 Minuten oder 15 Minuten zu spät kommt, da heißt dann, you're not interested in my business, see you later, next one. Also das kann tatsächlich passieren, da muss man gut aufpassen. Ganz anders, dieses andere Ende der Strecke ist hier in Los Angeles, Kalifornien. Wer schon mal in Los Angeles war, das ist mit Sicherheit eine der schlimmsten Städte in Sachen Verkehr. Es gibt ja de facto nur Autos. Rushhour ist da quasi, ich würde jetzt sagen 24 Stunden, aber 22 Stunden am Tag. Und dort ist es gang und gäbe, dass man Termine A am Vormittag macht. Warum? Weil es okay ist, wenn man anruft, sagt, hey, I'm in a traffic jam, I'm coming an hour late or I'm coming 2 hours late. Dann sagen die, no problem, don't worry. Das ist in New York absolut undenkbar. Das ist ein absolutes No-Go. In LA geht es sehr wohl. Und deswegen liegen die Termine am Vormittag, weil ich dann, wenn ich mit 2 Stunden Verspätung komme, immer noch den Termin machen kann. Termine um 3 oder 4 Uhr nachmittags gibt es eher weniger, weil wenn man sich dann verspätet, ist natürlich das komplett vorbei. Man muss den Termin komplett neu ausmachen.
Genau, und bei LA fällt mir zumindest spontan das Thema Urlaub ein. Auch immer wieder ein Thema, das natürlich Deutsche und Amerikaner unterschiedlich sehen und erfahren. Auch da hattest du ein Beispiel eines deutschen Mittelständlers, ich glaube in Hessen, wo genau das
Richtig.
Thema Dreh- und Angelpunkt war, zum Thema Urlaub und dann letztendlich auch richtige Mitarbeitergewinnung. Vielleicht möchtest du das mit uns heute teilen.
Gerne. Also, Urlaub ist ein spannendes Thema. Nicht so, also es hat sich bei uns ja auch verändert, jetzt auch durch Corona. Wir haben mittlerweile, muss man fast sagen, Standard 30 Tage. Das war vor Corona auch noch ein bisschen diversifizierter, aber mittlerweile ist das fast Standard oder sogar noch mehr. 35, 36 Tage gibt es ja auch schon. In den USA sind solche Zahlen völlig absurd. Da sagen die Amerikaner, es geht ja gar nicht. Und dann noch dazu, da kommt dann Krankheit noch obendrauf. Ein normaler Arbeitnehmer, der irgendwo neu anfängt, selbst wenn er schon in den 30ern oder in den 40ern ist, fängt irgendwo mit 10 oder 15 Tagen Jahresurlaub an. Wenn man krank ist, im Normalfall wird es von dem Urlaub abgezogen. Was bedeutet, wenn man zum Beispiel junge Mütter mit Kindern als Arbeitnehmer hat, die gehen nie in Urlaub, weil Kinder logischerweise häufiger krank werden. Und wenn das Kind krank ist, muss die Mama zu Hause bleiben. Und deswegen nehmen die nie Urlaub, weil sie sagen, ich brauche meine Urlaubstage, wenn mein Kind krank ist. Es hat sich jetzt in den USA ein bisschen aufgeweicht durch Corona, weil natürlich auch das Thema hybrides Arbeiten, Homeoffice, auch in den USA viel mehr Einzug gehalten hat wie vorher. Aber 30 oder 36 Tage Urlaub ist völlig, völlig absurd aus dem Gesichtspunkt eines Amerikaners. Ich habe einen Kunden, da sitzt das Headquarter im Midwesten der USA und die haben eine Firma gekauft im Hessischen und zwar aber nicht in Frankfurt, sondern wirklich außerhalb, schon weit weg von der größeren Stadt. Und ich habe dann mit dem Geschäftsführer gesprochen und gesagt, ha, braucht ihr Hilfe da, um Leute zu besetzen, damit es auch funktioniert. Er hat gesagt, nee, nee, das kriegen wir schon selber hin. Dann wurde ein Geschäftsführer geholt aus der kanadischen Niederlassung. Der kam dann ganz unglücklich während Corona. Das heißt, er konnte für 1,5 Jahre nicht nach Kanada zurück und seine Frau und sein Kind nicht sehen. Und unabhängig davon sind ihm die Leute davon gelaufen. Nach 9 Monaten kriege ich einen Anruf und sage, Peter, ups, uns laufen die Leute davon. Kannst du uns helfen? Und woran lag's? Weil die Firma nur 24 Tage Urlaub angeboten hat und ich eben nicht in der Peripherie von der Großstadt Frankfurt, Fulda, Hanau war, sondern wirklich in der Juche, Entschuldigung. Und mir gesagt, mit 24 Tagen, da müsste ich ja Leute abwerben, die jetzt schon 28 oder 30 Tage haben. Eine Woche weniger Urlaub macht kein Mensch. Deswegen musste das angepasst werden und es ist immer noch ein Kampf auch mit dem Headquarter in dem Mittleren Westen. So.
Was dabei vielleicht gerade noch ergänzend, weil wir bei Krankheiten sind, noch kommt, ist natürlich, inwieweit kommuniziert man Krankheit. In Deutschland ist es ganz klar auf der Krankmeldung nicht enthalten. Aber letztendlich, gerade wenn ein Kauf passiert, ist es sehr oft, dass die Amerikaner fragen, warum ist denn die Person wieder krank? Was hat sie denn? Also aus diesem Selbstverständnis, dass es in den USA anders gehandhabt wird. Und auch da gilt es letztendlich wieder, die Brücke zu bauen und zu erklären, warum es bei uns anders ist und dass es kein böser Wille ist, sondern dass einfach die Regelungen, die rechtlichen Grundlagen, zu denen wir gleich auch noch kommen bei dem nächsten Thema, einfach so sind und dementsprechend natürlich auch von der deutschen Gesellschaft einzuhalten sind.
Dankeschön. Gut, wir
Ja.
kommen zum zweiten Punkt in unserer Agenda: Herausforderungen, Hürden beim Markteintritt, Marktzugang, Standortwahl, erster Punkt, dann Bürokratie und rechtliche Hürden. Und als dritter Punkt hier nochmal kulturelle Missverständnisse und deren Vermeidung bei dem Thema Markteintritt. So, da komme ich jetzt zu dem Thema hier, ein kleiner Vergleich. Allein die schiere Größe, ich habe es jetzt hier einfach mal an der Ostküste Deutschland eingefügt. Wir sieht einfach schon mal den Unterschied der Größe als solches, ja. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, der Einwohner, die USA hat im Moment so 335 Millionen Einwohner, Deutschland hat 83,4 ungefähr. Das ist ziemlich genau ein Viertel, oder beziehungsweise die USA hat viermal so viel Einwohner wie die Bundesrepublik Deutschland, wie Deutschland. Und wenn es darum geht, in den Markt zu gehen, muss man sich mit diversen Themen auseinandersetzen. Die wichtigste Erkenntnis hierbei ist, die USA ist nicht USA. Es geht hier um 50 einzelne Staaten, die mitunter sehr, sehr unterschiedliche Gesetzgebungen haben, in vielfältiger Arbeitsrecht, Umweltrecht, also ganz, ganz unterschiedlich. Man muss sich da im Vorfeld idealerweise damit gut auseinandersetzen oder Beratung holen, um zu wissen, wo geht man denn hin. Brauche ich Nähe zum Kunden, wenn ich irgendwo hin will, dann macht natürlich Detroit oder vielleicht South Carolina Sinn, weil da eben viel aus der die Automobilhersteller sind. Geht es darum, spezielle Mitarbeiter zu bekommen, viel Mitarbeiter, hohe Mitarbeiter-Retention zu behalten. Dann gibt es neun Staaten, kleinere, ja, Dakotas zum Beispiel, da will aber keiner hin. Florida und Texas sind prominente Beispiele. Da gibt es keine individuelle Einkommenssteuer auf das Gehalt, was bedeutet, am Ende des Monats oder in den USA nach jeder Woche oder nach 2 Wochen, wenn der Gehaltscheck eben kommt, gibt es mehr Cash. Und wenn Sie eine Unternehmung haben, die mit Servicetechniker unterwegs ist, also dauernd Servicetechniker, die zu den Anlagen auf den Kunden fliegen, um dort Service, Cleaning, was auch immer zu betreiben, sollten diese Servicetechniker idealerweise nicht in Kalifornien wohnen, weil Kalifornien einer der mitarbeiterfreundlichsten Staaten in den USA ist und man muss alles bezahlen. Zum Beispiel, hier ein Beispiel, ein in LA ansässiger oder San Francisco ansässiger Servicetechniker fliegt auf eine Anlage nach Florida. Das ist ein Übernachtflug, der dauert so 6 Stunden. Mit der Zeitverschiebung sind es quasi 9 Stunden Unterschied. Das heißt, es ist ein Übernachtflug. Und wenn der da am Montag früh aufschlagen soll, fährt er am Sonntag früh los und fliegt über Nacht und ist dann Montagmorgen in Florida. Was bedeutet das für mich als Unternehmer? Der Mitarbeiter bekommt Sonntagszuschlag und er bekommt, weil er nachts unterwegs ist, dreifachen Zuschlag. Das heißt, der Mitarbeiter macht es gerne. Er muss ja nichts machen. Er sitzt in einem Flugzeug und schläft, kriegt aber an einem Tag so viel wie sonst in der ganzen Woche. Schön für ihn, natürlich für meine Kalkulation der Gehaltsstruktur für Servicetechniker eher unschön. Da sollte man sich dann überlegen, ob man den lieber Servicetechniker hat in einem anderen Staat, wo es eben nicht so ist. Hire and Fire ist bekannt. Das geht viel, viel schneller als bei uns. Wettbewerbsausschlussklauseln ist auch ein sehr spannendes Thema. Kalifornien zum Beispiel verbietet es absolut. Man darf einem Mitarbeiter überhaupt gar nichts ausschließen. Das heißt, er kann am Freitag kündigen und fängt am Montag beim direkten Wettbewerber an. In manchen Staaten gibt es das Light und in manchen Staaten gibt es tatsächlich auch noch die Möglichkeit, Wettbewerb auszuschließen. So, ich mache noch kurz mit einem Thema weiter. Da hüpfe ich aber drüber. Da kann man dann, wer das möchte, sich gerne danach nochmal melden und vertiefen. Delaware, ja, wer the hell ist Delaware? Man sieht es hier, ein kleiner Staat unterhalb von New York und New Jersey. Aber warum ist Delaware so wichtig? Hier steht es, 67,6% aller Fortune 500 Companies haben ihr finanzielles und rechtliches Headquarter in Delaware. Auch 80% der neuen Firmengründungen gründen sich in dem Staat Delaware. Wo man sagt, das ist ja schon ordentlich. Warum ist es so? Der Staat Delaware bietet einen ganzen Schwung an Vorteilen für eine Unternehmensgründung. Auch hier, ich pick jetzt einfach, suche mir hier zwei raus, die obersten. Das Gesellschaftsrecht in Delaware erlaubt, dass eine Einzelperson sämtliche Ämter, also President, Treasurer und so weiter, in Personalunion wahrnehmen kann, was angenehmer ist. Und zweiter Punkt, der sogenannte Court of Chancery. Es gibt keine geschworenen Trials in Delaware. Man hat es ja jetzt vielleicht auch mitgekriegt, der Trial von Donald Trump vor ein paar Wochen in New York, in der Stadt New York mit den Geschworenen. Sowas gibt es nicht. Es werden ausschließlich gesellschaftsrechtliche Fälle von Richtern und Richterinnen beraten und beschlossen. Natürlich dann auch mit einer gewissen Fachkompetenz, weil das ist wirklich das Einzige, was die tun. Das heißt, deren Portfolio ist geringer. Dafür hat man eine höhere Professionalität. Deswegen schätzen das insbesondere größere Unternehmen. Es ist die Präferenz von Investoren, Investorinnen. Wenn man jedoch ein kleineres Unternehmen ist oder man geht gerade in eine Start-up-Situation, natürlich, wie man das vorher gesehen hat, Nähe zu den Kunden, Automobilindustrie, andere Themen machen natürlich auch Sinn. Aber gerade bei größeren Firmen, deswegen sind die alle in Delaware unterwegs. So, Bürokratie und rechtliche Hürden. Zurück zu dir, Judith.
Ja, vielen lieben Dank. Und damit gehen wir auch direkt, ja, wie soll ich sagen, wir starten mit der Bürokratie. Wir haben jetzt eben am Beispiel von Delaware gesehen, dass es durchaus flexibler sein kann als das, was wir sozusagen in Deutschland erleben. Wir hatten in den Vorgesprächen auch davon gesprochen, dass es möglich ist, an einem Tag wirklich eine Firma in den USA zu gründen. Wenn wir uns das vorstellen, bis wir in Deutschland einen Termin beim Notar haben, bis dann alles durchgelaufen ist, ist es definitiv eine Zeit, die man mit einkalkulieren muss. Und auch da gilt es wieder wie vorhin, Aufklärungsarbeit zu leisten, eben nicht erst, wenn es passiert, sondern schon im Vorfeld zu erklären, dass bei uns ja die Mühlen etwas langsamer laufen und dass gerade wenn man Dinge vorhat, es manchmal nicht so ad hoc geht, wie man gegebenenfalls aufgrund der amerikanischen Bürokratie gewöhnt ist. Und auch da haben wir ja gelernt, bei der amerikanischen Bürokratie kann die auch wiederum sehr unterschiedlich aussehen, je nach Bundesstaat, in dem man sich eben befindet. Und da Bürokratie sowieso immer ein Thema ist, wo man selbst auch in Deutschland sich Unterstützung suchen soll und wirklich Klarheit zu schaffen, um wirklich die richtigen Schritte einzuleiten für das Unternehmen, raten wir da gemeinsam, Peter und ich, natürlich dazu, sich jemand als fachliche Unterstützung zu suchen und nicht versuchen, nur weil es scheinbar leichter ist, es auf eigene Faust zu versuchen. Denn am Ende des Tages, wir wissen es alle, manchmal spart man damit eben leider weder Zeit noch Geld, weil man halt einfach nicht der Fachmann dafür ist. Unterschiedliche Rechtslagen, auch das haben wir schon zum Teil angesprochen. Eines der Themen, die immer wieder hochkommen, gerade wenn ein amerikanisches Unternehmen in Deutschland eine Niederlassung eröffnet oder aber auch ein Unternehmen kauft, ist das Thema Arbeitnehmermitbestimmung. Das heißt, das ganze Thema rund um Betriebsrat. Also ich weiß nicht, wie oft ich erklärt habe in meinem Leben schon, was ein Betriebsrat ist, was wir dabei beachten müssen und dass auch da die Dinge nicht so schnell gehen, wie man das gerne hätte vielleicht. Und nicht zuletzt auch das Thema auf den Bezug hast du ja schon genommen, das Thema Hire and Fire in den USA, während bei uns natürlich der Kündigungsschutz da ist und auch da wirklich klar zu machen, manche Dinge, die für euch ganz normal sind, nämlich dass im Zweifel wirklich jemand ad hoc gekündigt werden kann und dann weg ist. Das wird es so in Deutschland nicht geben. Ich will nicht sagen, dass Up in the Air mit George Clooney an der Tagesordnung ist für deutsche Unternehmen, wenn sie gekauft werden, aber es kann auch schon mal vorkommen, beziehungsweise dass wirre Ideen im Raum stehen. Und auch da gilt es wie immer aufzuklären, im Austausch zu bleiben, in der Kommunikation zu bleiben und es wirklich aus dem Gesichtspunkt zu sehen, dass sie im Zweifel, gerade wenn es die erste Entity ist, es einfach nicht kennen. Und dann nicht auf Konter zu reagieren, wie es leider auch sehr oft passiert, sondern dass man da gemeinsam dann einfach Wege sucht, wie man das machen kann. Anpassung für deutsche Unternehmen, die gekauft werden, beziehungsweise wenn sie natürlich eine Entity dort haben, natürlich gibt es dann andere Bilanzierungsvorschriften, im Fall der USA die US GAAP oder wenn die neue Mutter an der Börse notiert ist, ist auch Sarbanes-Oxley einzuführen. SOX ist damals entstanden aufgrund der Bilanzskandale, die es in den USA gab. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht mit WorldCom und Enron. Und genau dem will man entgegenwirken. SOX hat also nichts mit Zocken zu tun, sondern ist abgeleitet schlicht und ergreifend aus dem Namen der Erfinder, nämlich Sarbanes und Oxley. Und letztendlich soll das wieder die Anleger wie auch Mitarbeiter und so weiter schützen. Und wir kennen das in Deutschland oft als IKS, also internes Kontrollsystem. So viel anders ist SOX nicht, aber es wird natürlich intensiver geprüft. Ja, und damit wäre mein Teil erstmal auch schon vorbei. Und ich denke, dein Thema als nächstes, lieber Peter, wird sicherlich sein, das ganze Thema Bewerbung und wie das unterschiedlich läuft.
Genau, ich habe noch eine kleine Ergänzung zum Thema Firmengründung in den USA. Also unsere Niederlassung in Orlando, Florida, also die EO Executives in Orlando, das war tatsächlich so, das konnte man vom Computer aus machen. Es hat mich 2 Stunden gedauert. Man kann sich damit gleich online auch einen Legal Representative mitbuchen sozusagen. Das hat $499 gekostet. Es geht rucki-zucki. Am nächsten Tag ist es bestätigt. Die Eintragung ist schon nach 24 Stunden bestätigt. Das Einzige, was tatsächlich ein bisschen dauert, aber das sind so 2, maximal 3 Wochen, ist dann die Zuteilung der Steuernummer von der IRS, also dem Finanzamt. Das dauert in der Tat 2, 3 Wochen, aber das war's dann. Und dann sind Sie startklar und können in den USA Geschäfte betreiben. So, jetzt zurück zu dem Thema, das die Judith mir jetzt übergeben hat, die Spalte hier auf der Folie, die rechte Seite. Ein klassisches Thema aus der, ja, Personalberatung. Das meiste kennen Sie auch, deutscher Lebenslauf, der muss vollständig sein, der muss richtig sein, tabellarisch, da ist alles mit dabei, Foto, Geburtsdatum, Familienstand, Kinder und so weiter, Zeugnisse sind auch mit dabei. Ein amerikanischer Lebenslauf oder das sogenannte Resümee ist dagegen komplett anders. Ein amerikanischer Resümee darf nichts und aber auch gar nichts enthalten, das zu irgendeiner Diskriminierung verleiten kann. Also, kein Foto. Also Aussehen, Rasse, Geschlecht, Alter sind absolute No-Gos und je nachdem, in welchem Staat Sie sind, also die Regel gilt, nie fragen, nie nachfragen, bist du verheiratet, hast du Kinder, wie alt bist du? Wenn der Arbeitnehmer in der Lage ist, das nachzuweisen, wie auch immer, dann kann das sehr, sehr teuer werden. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört. Die horrenden Klagesummen in den USA, die gibt es auch auf so einem Niveau. Und wenn Sie dann hier jemanden interviewen und fragen ihn nach Familienstand und irgendwelchen Fragen, wo er sich dann diskriminiert fühlt, dann sind Sie da schnell im fünfstelligen Bereich, also $10.000 plus. Und wenn Sie dann dafür 50, 60.000 Dollar zahlen, ist es wahrscheinlich sogar noch billig. Also da ist das dringende Anraten, entweder selber schlau machen oder jemanden dabei haben, der eine gewisse HR-Vorbildung hat in den USA für solche Interviews. Generell ist der Interview für normale Positionen eine Seite und nicht länger. Wenn Sie in den Executive-Bereich gehen, Geschäftsführer, CFO und so weiter, dann könnte es auch mal 2, 3, 4 Seiten sein. Und der letzte Punkt hier, Zeugnisse gibt es nicht in den, sind nicht unüblich, sondern die gibt es schlicht und ergreifend nicht. Das heißt, Sie können von Amerikanern Referenzen haben, Leute, die Sie dann abtelefonieren, aber das klassische deutsche Zeugnis als solches gibt es in den USA überhaupt nicht. Gut.
Ja, da kommen wir
Der,
wieder zu mir, würde ich
so ist
sagen.
es, kulturelle Unterschiede. Los geht's.
Genau, wichtig ist, voneinander zu lernen und voneinander lernen zu wollen. Ich denke, das ist in den letzten Folien auch schon rübergekommen und bei unseren Wortbeiträgen auch. Es ist wichtig, dass man aufeinander zugeht, dass man offen bleibt und auch tolerant ist, weil man ist nun mal, wie man ist, sozusagen. Das heißt, wir werden die anderen nicht ändern. Wir können nur an uns arbeiten und gemeinsam an uns und unserer Zusammenarbeit arbeiten. Oft höre ich, dass man bevormundet wird, gerade von der US-Zentrale. Die anderen sagen, ich habe doch gar keine Gestaltungsspielräume mehr, bin ich jetzt in Deutschland die Marionette. Auch da gilt es, wie bringt man sich ein, wie kommuniziert man, wie offen ist man dann letztendlich, da auch eine gemeinsame Lösung zu finden, weil oft ist es dann so, dass man das aus dem Auge verliert, dass man ja am Ende des Tages, als man den Deal ursprünglich in meinem Fall jetzt ausgemacht hat, ja gemeinsam was tun wollte. Und da ist wirklich der starke Appell. Und ich denke, Peter, du unterschreibst es auch wirklich, gemeinsam an dem Ganzen zu arbeiten. Es sind nicht die anderen oder es sind nicht die Amerikaner und wir die Deutschen, sondern wir werden eine Firma und wir wollen das zusammen machen, ohne Konfrontation. Natürlich ist das Leben nicht immer frei von Konfrontation oder auch von Konflikten, aber auch da gilt es wirklich, die Kommunikation entsprechend offen zu halten. Und da kommen wir wieder an den ursprünglichen Punkt mit dem Thema der Sprachkenntnisse. Gerade viele Missverständnisse entstehen aus mangelnden Sprachkenntnissen. Und ich glaube, auch wenn Sie es jetzt gehört haben und sicherlich schon wirklich mitnicken, die Realität zeigt wirklich, dass den Unternehmen nicht klar ist, wo die Sprachkenntnisse ihrer Mitarbeiter sind, ob sie jetzt nach USA expandieren oder von USA gekauft werden. Es ist teilweise wirklich so, dass wir ganze Unternehmen erstmal schulen bzw. erstmal durchtesten, wer braucht da wirklich englische Sprachkenntnisse, um da wirklich gemeinsam an dem Erfolg dann zu arbeiten. Genau, und vielleicht ist noch interessant das ein oder andere Fettnäpfchen. Ich würde sagen, Peter, du hattest da so ein paar Punkte mit
Gerne.
aufgenommen, die du gerne mit uns teilen würdest.
Das sind auch die Klassiker hier, ne? Also die Deutschen neigen auch dazu. Das haben die jetzt sogar in einem internen Meeting vor 2 Tagen wieder gesehen, wo ein Kollege von uns in den USA auf einer Messe war. Politik, Religion und Waffen, stay away from it. Da kann man nur, da kommt man in eine Ecke aus, da kommt man ganz, ganz schlecht wieder raus. Da kann man auch, da kann man nichts gewinnen. Habe ich auch in der ganzen Zeit, wo ich also fest in den USA war, am Anfang auch getan, mir ein paar blutige Nasen geholt und dann bleiben lassen. Das gleiche ist deutsches Lieblingssportthema. Bei uns heißt es Fußball, Football übersetzt im englischen Sprachgebrauch, also in Great Britain heißt es auch Football, nicht aber in den USA. Football ist da was ganz was anderes, ist deren größter Sport, heißt American Football bei uns und eben Soccer. So, unterschiedliche Feiertage. Habe ich auch ein nettes Beispiel, sind die deutschen Brückentage. Bei der ersten Firma, der ich in den USA gearbeitet habe, da sind wir ganz. Waren wir freudig im Büro, in dem Büro in Kalifornien und machen unsere Rechner an und nichts geht. Und ich so, okay, prima, dann haben wir erstmal selber geguckt, Strom und so weiter. Dann habe ich in Deutschland angerufen, dann war es erstmal schwierig, überhaupt jemanden zu finden, bis ich dann den Geschäftsführer an sein Privathandy erwischt habe. Und ich so, ja, bei uns ist heute Feiertag und Freitag ist Brückentag, wir tauschen die Server aus. Und da habe ich gesagt, ja, seid ihr denn des Wahnsinns? Und mit der Abhängigkeit von, ja, Computer und Rechner, was haben wir gemacht? Wir hatten 2 schöne Tage, weil ich habe meine Mitarbeiter alle heimgeschickt und habe gesagt, okay, viel machen können wir nicht, wir kommen Montag wieder. Ja, das wäre schön gewesen, wenn man das gewusst hätte. Und das sind so einfach Themen, ja, weil man natürlich sagt, ah, Brückentag, Feiertag, da wird dann Maintenance gemacht, aber wohl wissen das vielleicht an dem Server, wir hingen tatsächlich an dem deutschen Server dran. Die anderen Sachen, Air Conditioning, Trinkgelderwartung ist auch klar. Die Amis, Bedienungen leben vom Trinkgeld, die kriegen meistens gar kein Festgehalt. Das heißt, Trinkgeld unter 10% ist eine Frechheit in Augen der Amerikaner. Normal ist 15 bis 20% mittlerweile, auch wenn dann das, auch, das tut mir auch mir immer noch weh. Also 20% finde ich auch ich immer noch sportlich. 15 okay, aber unter 10, dann kommt der Geschäftsführer und fragt sie, ob sie unzufrieden waren, wenn sie so wenig Trinkgeld geben. Eiswürfel in Getränken, auch ein Klassiker. Zu viel in den USA, keine in Deutschland. Wenn der Ami sagt, kommt hier und bestellt eine Coke und dann kriegt eine Coke ohne Eiswürfel, sagt er auch, was ist das? So, und ganz kurz mal auch ein schönes Beispiel. Wer weiß, wofür die Abkürzung WTF steht? Whisky, Tango, Foxtrot oder What the? Dann. Wir wurden in meiner zweiten Firma von einem französischen Konzern gekauft, Automobilzulieferer und auch mit Niederlassungen, vielen Niederlassungen in den USA. Und dann gab es zum Beginn eine Liste mit den Akronyms, also Abkürzungen, da sind die Amis sehr gut drin. Und da stand gleich oben drüber, jetzt muss ich dann sagen, WTF, Welcome to Faurecia. So, als ich das meinen Kollegen gezeigt habe, wir haben den ganzen Tag super gelacht, weil WTF heißt nun mal im amerikanischen Sprachgebrauch was ganz was anderes wie Welcome to something. So.
Genau, und wenn wir kurz nochmal zu den Feiertagen einhaken können, also falls Sie Ihre amerikanischen Kollegen, Mitarbeiter noch nicht informiert haben, dass der 3. Oktober sowohl ein Feiertag ist als auch der 4. mit Sicherheit ein gern genommener Brückentag oder umgekehrt, dass Erwartungen sind von der amerikanischen Zentrale, genau an diesen Tagen beispielsweise Monatsabschlüsse zu erstellen. Also spätestens jetzt ist Zeit, da mal in die Kommunikation zu gehen, wie man denn damit umgehen will, um genau solche Dinge zu vermeiden, die Peter gerade angesprochen hat.
Sehr richtig, vielen Dank, Judith.
Gerne.
So, letztes Thema, ganz kurz. Sind noch ganz gut in der Zeit. Erfolgsstrategien für den Markteintritt. Also, machen Sie Ihre Hausaufgaben rechtlicher Art, Standort, Gesellschaftsform, Zeitzonen. Wenn Sie eine Niederlassung in Kalifornien gründen, bedenken Sie, es sind 9 Stunden. Das heißt, wenn es bei denen 8 Uhr morgens ist, ist es bei Ihnen 5 Uhr nachmittags. Da haben Sie de facto 1 Stunde Zeit, um irgendwelche Teams-Meetings abzuhalten. Das kann mitunter schwierig werden. So, Gehaltsgefälle. Auch hier gibt es Gehaltsgefälle, ein größeres Gehaltsgefälle in den USA, als es das in Deutschland gibt. Wir haben immer noch ein Ost-West-Gefälle oder auch das Gender Gap ist in Deutschland auch immer noch vorhanden. Das ist sogar schlechter wie in den USA. Aber Gehaltsgefälle Deutschland zu USA kann eklatant sein. Wenn Sie jetzt eine äquivalente Position in New York City, in Manhattan haben oder in San Francisco, dann können äquivalente Positionen ganz entspannt das Doppelte oder das Dreifache verdienen. Natürlich klingt es erstmal absurd, aber wenn Sie in San Francisco wohnen wollen, eine Wohnung mieten oder ein Haus mieten, dann sind Sie mal ganz entspannt auch bei 4.000, 5.000 $ Miete dabei im Monat wohlgemerkt. Und dann muss ich natürlich auch entsprechend mehr verdienen. Also das sollte man sich auch vorher im klar werden, wenn man Leute in, oder Niederlassungen gründet, wo man sagt, hier habe ich eine Mannschaft mit 30, 40, 500 Leuten, dass das in, das in die Gehaltsstruktur auch passt. Unterschätzen Sie nicht die Gesamtvergütung. Amerikaner sind gewohnt, Bonus zu kriegen. Krankenversicherung ist ein Benefit in den USA, nicht verpflichtend, so wie in Deutschland. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt, also auch bei einer Personalauswahl, das gilt eigentlich für Deutschland gleichermaßen, das gehen Sie bei Ihrer Auswahl strategisch vor und entscheiden Sie nicht aus dem Bauch heraus. Wir bei EU Executives zum Beispiel, egal ob das in Deutschland oder USA ist, haben automatisch psychometrische Eignungstests, also nicht nur die Skills am Lebenslauf abchecken, sondern auch das Personal Fit, Motivation und Zielsetzung des einzelnen Individuums mit abzuchecken. Und hier nochmal, um das zurückzukommen auf das Beispiel von dem Co-CEO von Bubble, versuchen Sie es nicht alleine und selbst zu machen, wenn Sie es noch nicht Erfahrungen in den USA oder mit den Amerikanern hatten. Gleiches hier auch, Ihr eigenes Einstellungs- und Interviewverfahren. Das kann auch nur in die Bredouille führen, schon allein, wenn Sie dann die falschen Fragen stellen und auf einmal eine Klage an der Backe haben, die dann viel Geld kostet. Anpassen mit ja, erfahrenen Leuten, die sich in HR in den USA auskennen. Expats, das ist ein gängiges Thema am Anfang, gerade bei Startups in den ersten 1, 2, 3, 4 Jahren, Expats rüberzuschicken, muss nicht zwingend mehr die beste Lösung sein, wenn Sie in Branchen unterwegs sind, wo es schon ausreichend Wettbewerber gibt, vielleicht auch deutsche Wettbewerber. Es gibt gute Leute auch im amerikanischen Markt, entweder zweisprachige oder Amis, die eben in der Branche auch mit europäischen, kulturaffinen Themen unterwegs sind. Partner und Kinder können ganz schnell das Zünglein an der Waage werden, wenn der Partner unzufrieden ist, wenn der Partner auch einen super Job in Deutschland hatte und auf einmal nur noch Kinderbetreuung macht und die Kinder zum Sport fährt oder die Kinder in der Schule gemobbt werden und in der Schule nicht klarkommen oder in dem Sportverein, dann kann das ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Und solche Probleme haben Sie natürlich nicht, wenn Sie jemanden einstellen, der schon in den USA ist. Das ist was, was wir zum Beispiel machen. Gut, Judith.
Genau, natürlich kommt da wieder auch das Kultur- und Sprachkonflikt zu, dass sie das nicht unterschätzen sollen, Entschuldigung. Und da wirklich auch bei den Expats, also spricht mein Partner gut genug Englisch, sprechen meine Kinder überhaupt schon Englisch? Was passiert da jetzt als Beispiel? Weil ich denke, die anderen Beispiele waren einleuchtend und das ist genug angekommen. Das andere, der letzte Punkt jetzt auf dieser Folie wird das Thema sein, also nicht unterschätzen, wie schnell sie verklagt werden und vor allem, wie schnell sozusagen da auch größere Summen zustande kommen. Man erinnere sich beispielsweise an McDonald's, wo eine Dame sich am Kaffee verbrüht hat. Und das war für McDonald's alles andere als billig. Aber dafür steht jetzt auf dem Becher drauf, dass dass Kaffee heiß ist. So absurd wir das vielleicht finden, aber dort ist es gang und gäbe. Genau, dann können wir zu dem Thema Brücken bauen. Meine Firma heißt The Bridge, das heißt, meine Mission und meine Vision ist natürlich auch, Brücken zu bauen. Das geht nur mit Netzwerken und mit Beziehungen. Und da geht es halt in erster Linie darum, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Am Anfang, gerade wenn man anfängt zusammenzuarbeiten, viel Augenmerk auch auf kulturelle Unterschiede zu legen, sich zu überlegen, wie wollen wir denn überhaupt zusammenarbeiten? Da geht es jetzt nicht nur um die erste Zeit, sondern wie soll das langfristig aussehen? Also möchte ich langfristig jede Woche um 10 Uhr oder um 12 Uhr oder in der Nacht mehr oder weniger mit USA telefonieren oder möchte ich das nicht? Wo kann man sich finden? Wo kann man Kompromisse schaffen, dass genau beide Seiten langfristig und gerne zusammenarbeiten? Und auch da sind es manchmal die kleinen Details. Der amerikanische Kollege, der plötzlich die Zeitverschiebung verpasst, weil er jetzt was Wichtiges hat und man denkt sich, was soll ich denn heute Nacht um 11 da in einen Call zu gehen? Auch da rate ich jedem immer, eine Einladung zu einem Call ist genauso wie eine Einladung zu einer Party. Man kann Ja und Nein sagen und dann auch ins Gespräch zu gehen, warum man Nein sagt und das auch offen anzusprechen, weil der Frust, gerade was die Meetingzeiten angeht, ist eines der Hauptthemen, die dann auch darüber hinaus bei der Post-Merger Integration dann passieren. Ja, was kann schlicht und ergreifend den Beziehungsaufbau negativ beeinflussen? Also erstmal, ich kommuniziere gar nicht. Ich kommuniziere nicht das, was ich eigentlich kommunizieren will. Ich habe keine Ahnung, wem soll ich überhaupt was kommunizieren? Wer ist denn derjenige, der da auch wirklich was dran machen kann? Ich hinterfrage nicht, sondern denke, dass das, was ich verstanden habe, auch wirklich der Fakt ist, aber vielleicht hat der andere das gar nicht so gemeint und eine Nachfrage könnte dann durchaus auch Missverständnisse vermeiden. Das Thema Erreichbarkeiten hatten wir gesagt, wir haben das Thema Richtlinien und Vorgaben. Also ich kann noch so schlecht finden, dass ich plötzlich SOX einführen muss, aber Fakt ist, ich muss es tun und sich da dagegen zu wehren, kann man tun, hilft aber nicht. Und da auch wirklich zu sehen, lieber den Fokus darauf zu legen, weiterhin im Handlungsspielraum zu bleiben, das heißt auch in der aktiven Rolle zu bleiben und nicht, wie mancher dann sagt, ich will keine Marionette der US-Zentrale sein. Und dann sind wir, wie jetzt heute auch, Meetings brauchen einen klaren Zweck, also wie bei uns heute das Webinarthema und letztendlich Nicht-Einhaltung von Deadlines. Also wenn wir jetzt beispielsweise gestern erst gemerkt hätten, dass wir heute nicht präsentieren können und Sie dann eine Absage erhalten hätten, würde Sie auch ärgern. Und da geht es dann darum, lieber zu früh zu sagen, ich kann eine Deadline nicht einhalten, wie dann sozusagen die Amerikaner da sitzen lassen, die dringend beispielsweise auf Daten warten und dann nicht weiterarbeiten können.
Prima. Und damit sind wir durch. Vielen lieben Dank, Judith, an dich.
Danke
Hier
dir.
nochmal ganz kurz. Also, Sie haben hier unsere Kontaktdaten. Sie können sich jederzeit logischerweise, wenn hier jetzt die Zeit dann heute zu Ende ist, bei uns melden, antelefonieren, E-Mail, LinkedIn, geht alles. Sie sehen hier auch noch meine Kollegin, die das Büro in Washington betreibt, die Angela. Und jetzt können wir gerne, wenn Sie möchten, Ihre Fragen beantworten. Wir wären durch. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ein bisschen, natürlich ist es nur ein anderes. Um die Tiefe zu gehen, bräuchte es viel mehr Zeit bedürfen. Sie können entweder einfach Ihr Mikro aufmachen und fragen oder auch gerne was in den Chat schreiben, wenn Sie möchten.
Genau, Peter, ich glaube, wir lassen das jetzt einfach mal für alle Teilnehmer zu, Kamera und Mikro, dann kann sich
Genau.
melden, wer
Also das heißt,
möchte.
wer möchte, gerne Kamera an, Mikro an und fragen. Oder der Chat geht gleichermaßen.
Genau, haben wir jetzt.
Gut, ansonsten warten wir mal. Das dauert immer ein bisschen, bis sich einer traut. Judith, ich hätte noch eine Frage an dich. Wenn jetzt ein Amerikaner eine deutsche Firma übernimmt, ist dann das Thema Standortwahl, weil Standort einen oder vielleicht auch mehrere in Deutschland gibt es ja schon, wird es manchmal auch in Frage gestellt, die Standorte, oder ist das eher ein nachrangiges Thema?
Ich würde sagen, es ist eher nachrangig, weil es meistens um die Expertise geht, um das, was quasi im Beispiel eines Hidden Champions da einfach auch sozusagen noch näher dahinter ist. Und gerade wenn man da auch wieder die Hidden Champions sieht, die verpflanzt man nicht so leicht. Und auch das ist natürlich in den USA angekommen. Das heißt aber nicht, wenn man mehrere Standorte hat, dass man natürlich nicht versucht, gegebenenfalls zu konsolidieren. Wir hatten es bei einem Kunden, dass wir verschiedene kleinere Standorte mit 5 bis 10 Mitarbeitern hatten, in Deutschland verteilt, wo es dann doch darum ging, zumindest den Mitarbeitern anzubieten, in die Zentrale nach Deutschland sozusagen zu kommen, um letztendlich gemeinsam an den Themen zu arbeiten.
Gut, alles klar. Vielen Dank. Ich hätte
Gerne.
auch noch ein Thema, eventuell ein Beispiel zu dem Thema Vertrauensvorschuss oder sich Vertrauen zu erarbeiten. Ich habe ganz am Anfang, wie ich in die USA gegangen bin, 2005, ist das fast schon 20 Jahre her, in Manhattan waren wir da unterwegs. Und ich habe am Anfang auch ja, Mittelstandsberatung gemacht, also deutsche Firmen beraten, die in den amerikanischen Markt wollten. Und hatte dann zum Beispiel ein Meeting, an das ich mich erinnere, auch ein ja, kleinerer Mittelständler, aber mit ganz schicken Produkten. Und hatte ein Meeting mit potenziellen Distributoren in Manhattan angeleitet, habe in der Handelskammer ein Zimmer angemietet. Und wir hatten ein Meeting dann, einen halben Tag, also schon ganz lange. Und man hat ganz deutlich gemerkt, hier auch die Amerikaner wurden, also es sind zwei Themen. Das eine ist, Amerikaner starten sofort mit Smalltalk. Ist, auch wenn sie sich nicht kennen, sie fangen an, hey, how are you doing? How was your flight? How's the hotel? How was the food? How was breakfast? How's your wife? Do you have kids? What are the kids doing? Any sports? Das ist normal, wo man als Deutscher sagt, ups, das ist jetzt schon sehr Fragen, die ich im ersten Moment nichts angehen. Das ist normal und das erwarten die Amerikaner auch. Das ist so ein Warm-up. Wenn man versucht, mit Amerikanern gleich zu sagen, hier Agenda, lass uns mit der Agenda fangen, dann sind die da ein bisschen hölzern, weil die wollen erst ein Warm-up. Das ist das eine. Und da war es dann auch so, im Nachgang, da haben mir die Amerikaner gesagt, hey Peter, die Deutschen da, die sind ja selber nicht von ihrem Produkt überzeugt. Die sind immer so vorsichtig und sagen, ja, we gotta think about this, this could be a problem, we gotta solve this. Wenn man mit Amerikanern Geschäfte machen will, muss ich das ist auch für Deutsche oft schwierig, enthusiastisch an den Marketing sagen, wir haben ein großartiges Produkt, das passt super dazu, ihr werdet ein Schweinegeld mit diesem Produkt verdienen, dann kriege ich die Attention von den Amerikanern. Und das ist dann oft so auch dieses klassische Missverständnis. Der Amerikaner denkt dann, die sind ja von ihrem eigenen Produkt nicht überzeugt. Die können es ja gar nicht verkaufen und haben da Probleme. Und da müssen sie noch drüber nachdenken. Ups, warum soll ich dann mich mit denen da ins Bett legen und Geschäfte machen? Der Amerikaner ist gewohnt zu verkaufen. Und wenn ich neue Partnerschaften mit Amerikanern, insbesondere ja Vertriebsgesellschaften, Distributoren und ähnliche Themen, muss ich, natürlich brauche ich ein vernünftiges Produkt, das für den Distributor passt, dass er da A, Geld verdienen mit kann. Aber es war so ein klassisches Beispiel. Amerikaner geben dir, und das kann dir als Person oder dir als Unternehmen, schnell einen Vertrauensvorschuss und sagen, oh, sounds great, let's do it, let's give it a shot, let's give it a try. Risikobereitschaft. Einfach machen, ausprobieren. Den kann man aber auch sehr, sehr schnell wieder verlieren. Wenn man nämlich dann nicht liefert, dann sind die auch genauso schnell, wie sie Hurra schreien, auch wieder sagen, nee, sorry, und weg sind wir. Deutsche, in meinem Empfinden, lass mich gerne korrigieren, das ist natürlich eine stereotypische Betrachtung, tendieren eher dazu, sagen, du musst dir dein Vertrauen erstmal verdienen, schau mal erst einmal, mach mal schön langsam, Step by Step. Wie man sieht an dem Beispiel, Vertrauensvorschuss versus Vertrauen arbeiten, sind ganz konträre Themen. Und auch hier, wir haben das in der einen Folie voneinander lernen, Offenheit und Toleranz, idealerweise sich in der Mitte zu treffen für beide Seiten und offene Kommunikation. Gut, jetzt habe ich wieder ganz schön geredet. Keine Fragen. Gibt es noch Fragen? Der Chat ist offen. Habt ihr von eurer Seite? Ich bin schon wieder beim Du die ganze Zeit. Wenn keine Fragen da sind, Judith, hast du noch was? Ich bin tatsächlich.
Ich denke, wir haben einen guten Überblick gegeben. Wir haben sicherlich Ihnen das ein oder andere mit Sicherheit erzählt, das Sie schon kannten. Aber ich glaube, es ist nochmal, sich in Erinnerung zu rufen, gerade wenn man sowas plant. Und vor allem natürlich dann sich gegebenenfalls auch die Hilfe suchen, wenn man die Expertise nicht hat. Das war, glaube ich, nochmal ein großes Thema. Und ich sehe gerade parallel, wir haben jetzt eine Frage bekommen. Vielen lieben Dank. Und zwar geht es darum, wie hoch ist der Gesamtkostenunterschied zwischen Deutschland und den USA? Möchtest du darauf vielleicht antworten? Das kann ich.
Entschuldige, jetzt habe ich die Frage nicht mitgekriegt. Entschuldigung.
Genau, wie hoch der Gesamtkostenunterschied zwischen Deutschland und den USA ist. Ich glaube, da bräuchten wir ein bisschen spezifischere Antworten. Herr Woblak, vielleicht möchten Sie sich kurz unmuten und uns ein bisschen Hintergrund geben, weil Gesamtkosten kann ja alles sein, von Lohn bis Werkaufbau und so weiter.
Ach, jetzt. Ja, ist die Frage, was sind die Gesamtkosten? Ne? Also, was Kosten ist eine ganze Menge, aber wir haben natürlich schon, und das sehen Sie, wenn Sie in die USA in den Urlaub fliegen, das sind im privaten Bereich natürlich Kosten, also in den Supermarkt zu gehen, einzukaufen oder womöglich noch Bio einzukaufen, was im amerikanischen Organics heißt. Das ist noch deutlich teurer, als das in Deutschland ist. Da sind die Amis noch am Aufholen mit der ganzen Bio-Bewegung im Vergleich zu Deutschland. Natürlich sind Kleidung, auch Designer-Klamotten, wenn ich sage, ich will jetzt ein Hilfiger, Poloshirt, Shirts, Jeans. Also ich muss tatsächlich gestehen, wenn ich in den USA bin, ich kaufe keine Jeans in Deutschland mehr. Meine Jeans kosten maximal 25 oder, wenn es hochkommt, 29,99 Dollar wohlgemerkt. Und dafür kriegen Sie eine Hilfiger Jeans beispielsweise. Das können Sie in Deutschland knicken, da sind Sie mal ganz entspannt bei 100 plus Euro dabei. Das gleiche gilt für Hemden, Poloshirts, also Bekleidung ist signifikant billiger. Electronics kann in beide Richtungen gehen. Der eklatanteste Unterschied, wie gesagt, ist das Thema Gehalt. Also Gehalt ist eine große Nummer und es ist immer wieder überraschend, wenn man mit Firmen in Deutschland spricht, wenn die sich in den amerikanischen Markt ausbreiten, zu sagen, was, da verdient der so und so viel. Ich gesagt, ja, und dann, ja, können wir nicht weniger. Ich gesagt, kann ich schon, aber dann kriege ich nicht den ich will. Dann kriege ich jemanden aus der zweiten Reihe oder jemanden, der noch keine Erfahrung hat, wesentlich junioriger ist. Das geht schon. Aber wenn ich in einem Markt bestehen will und Geschäft machen will, muss ich mit den Regeln des Marktes spielen und nicht mit den deutschen Regeln. Das wird nicht funktionieren. Und das ist mir Ich habe für zwei Unternehmen, einmal ein deutsches und ein Schweizer Unternehmen in den USA gearbeitet. Und obwohl man dann die gleiche Sprache spricht, beide Male mehrfach passiert, dass es einer deutschen Geschäftsleitung nicht klar zu machen war, drücke mich vorsichtig aus hier, nicht klar zu machen war, dass wir machen das halt, wir machen das seit 20 Jahren so und es funktioniert, also machen wir das in den USA auch so, wenn man dann sagt, ja, aber es wird nicht funktionieren. Und das ist schon ein Thema. Man ist es gewohnt, wenn man sagt, wir gehen nach Asien, wir gehen zu den Chinesen, da weiß man die Sprache, die Kultur. Es ist das Thema, und das ist erstaunlich häufig immer noch der Fall, wenn man sagt, ja, man spricht ganz ordentlich Englisch und sagt, ja, wir können mit den Amis Geschäfte machen. Mit den Amis kann man sehr gut Geschäfte machen, wenn man sich, da haben wir es wieder, offen und tolerant auf die amerikanische Kultur und das Geschäftsbegehren, das How to do business in der US darauf einlässt und bereit ist, das zu lernen, dann ist die USA, und komme ich jetzt, spanne ich den Bogen zum Anfang, immer noch eines und gerade in der momentanen wirtschaftlichen Situation, wo es in Deutschland eher mau ist, China auch eher mau ist, ist es in meinen Augen die Prime Location, um gute Geschäfte zu machen. Wir haben Beispiele aus dem Automobilbereich, denen es im Moment in Deutschland ja überhaupt nicht gut geht. Wir haben einen Automobilzulieferer hier im Osten Bayern, der in Mississippi gerade Produktionsfläche verdoppelt. Da kam das Announcement vor 6 Wochen raus, glaube ich. Ein schwäbischer Automobilzulieferer, die bauen ein komplettes neues Werk in der Nähe des BMW-Werks in South Carolina, in Spartanburg. Also da sind schon Unternehmen unterwegs, die haben das gemerkt. Deutschland und China schaffe ich es nicht, meine Umsatzsteigerungen zu schaffen oder überhaupt Umsätze zu machen. Oder die rückläufigen Umsätze aus China oder Deutschland, Europa abzufangen. Und in den USA geht es sehr wohl. Gut, es ist bei mir 1 Minute nach 4. Damit würde ich gerne, wir schicken euch Ihnen im Nachgang die Folien als PowerPoint zu. Wer Fragen hat, gerne dann offline sich bei uns melden. Vielen Dank, dass ihr jetzt auch so lange alle dabei wart. Es hat der Judith und mir Spaß gemacht. Zumal wir uns jetzt bis vor ein paar Wochen in der Form auch noch nicht gekannt haben. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen ja auch mal persönlich oder spricht am Telefon. Vielen lieben Dank. Bis dahin einen schönen Abend noch und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank.